Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Dienstag, dem 1. Dezember 2020, gleich dem 11. Orsal 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe »Sitten und Bräuche«. Dann geht es weiter mit einem weiteren Beitrag unter dem Titel »Flüchtlinge – ein Dilemma, das sich aus der Politik der USA und ihrer Verbündeten in der arabischen Welt ergibt«. Bleiben Sie dabei. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. IAEA muss bezüglich des Terrors an Mohsen Fakhrizadeh Position beziehen. Zarif zur Kampagne und Psychokrieg gegen Iran. Nach Terror an iranischem Wissenschaftler stationiert israelisches Regime Iron Dome-Einheiten in Haifa. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. IAEA muss bezüglich des Terrors an Mohsen Fakhrizadeh Position beziehen. Der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien forderte die Bekanntgabe einer klaren Position der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zur Ermordung des iranischen Nuklear- und Verteidigungswissenschaftlers Dr. Mohsen Fakhrizadeh. Kazem Gharib Abadi reagierte am Montagabend auf Bemerkungen von Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde. Er hatte am Montag gesagt, dass niemand etwas durch die Reduzierung oder Einschränkung von Inspektionen als Reaktion auf den Strategieplan des islamisch-iranischen Parlaments gewinnen würde, der möglicherweise auch eine Aussetzung des Zusatzprotokolls in Iran vorsieht, wenn die europäischen Partner des Atomabkommens weiterhin ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA nicht nachkommen. In Bezug auf die Ermordung von Fakhrizadeh gab sich Grossi damit zufrieden zu sagen, dass die IAEA als internationale Organisation für Frieden und Sicherheit jegliche Gewalt verabscheue. Gharib Abadi erklärte, dass die Agentur gegenüber einem Mitgliedsland, welches das transparenteste Nuklearprogramm hat und in dem die IAEA die meisten Inspektionen durchgeführt und dieses die Umsetzung verschiedener Verpflichtungen einhält, aber dessen Wissenschaftler der Gefahr eines Attentats ausgesetzt sind oder ermordet werden oder seine Nuklearanlagen sabotiert und angegriffen werden, auch eine unmittelbare und grundlegende Verantwortung habe. Die iranische Botschaft in Frankreich sagte gestern in einer Erklärung, die beschämende Tat, einen prominenten iranischen Nuklear- und Verteidigungswissenschaftler zu ermorden, ist ein Verstoß gegen diplomatische Methoden und hat zunehmende Spannungen im westasiatischen Raum zur Folge. Die iranische Botschaft in Frankreich erklärte, die Ermordung von Dr. Mohsen Fakhrizadeh, einem prominenten iranischen Nuklear- und Verteidigungswissenschaftler, ist ein klares Beispiel für Staatsterrorismus, bei dem die Spuren des zionistischen Regimes deutlich zu erkennen sind. In der Erklärung heißt es weiter, die Islamische Republik verfolgt ein friedliches Nuklearprogramm, dass bereits von der internationalen Gemeinschaft im Rahmen der Internationalen Atomenergiebehörde und einer umfassenden und konstruktiven Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde genehmigt wurde. Der iranische Atom- und Verteidigungswissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh wurde am Freitag bei einem Terroranschlag in der Nähe von Obsard in Damowand in der Provinz Teheran Opfer eines hinterhältigen Terroranschlags. Zarif zur Kampagne und Psychokrieg gegen Iran. Außenminister Mohammad Javad Zarif hat am Montagabend auf seiner Instagram-Seite mit zwei Diagrammen die Spionageabwehrkampagne und den Psychokrieg gegen Iran beschrieben. Der iranische Außenminister hat die eiligen Reisen des US-Außenministers Mike Pompeo nach Westasien, das Dreiertreffen in Saudi-Arabien und die Erklärungen des zionistischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu als Zeichen der Versuche bezeichnet, Spannungen zu erzeugen und die Atmosphäre für die Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen zu zerstören. Mohammad Javad Zarif erklärte, in diesen Tagen versuchen die Urheber und Unterstützer der gescheiterten Politik des maximalen Drucks auf das iranische Volk, die letzten Tage des Trump-Regimes zu nutzen, um Spannungen zu erzeugen und die Atmosphäre für die Aufhebung von Sanktionen zu zerstören. Er wies auch auf den Terroranschlag auf Dr. Mohsen Fakhrizadeh, den bekannten iranischen Nuklear- und Verteidigungswissenschaftler, am vergangenen Freitag hin und fügte hinzu, gleichzeitig mit diesem Terroranschlag begannen eine Spionageabwehrkampagne und die psychologische Kriegsführung, die von derselben Achse des Feindes geführt werden, in der falschen Hoffnung, dass der böse Plan von Pompeo, Netanyahu und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, Spannungen zu erzeugen, vollendet werde. Zarif bekräftigte, dass Pompeos eilige Reisen in die Region, ein Dreiertreffen in Saudi-Arabien und Netanyahus Äußerungen, deren Verschwörungen zeigten, die bedauerlicherweise in einem feigen Terroranschlag am Freitag und dem Märtyrertod eines bekannten iranischen Wissenschaftlers gipfelten. Nach Terror an iranischem Wissenschaftler stationiert israelisches Regime Iron Dome-Einheiten in Haifa. Die Militärs des israelischen Regimes haben weitere Einheiten ihres Raketenabwehrsystems Iron Dome, Eiserne Kuppel, in der Umgebung der Hafenstadt Haifa stationiert. Die palästinensische Nachrichtenagentur Ma'an schrieb am Dienstag unter Berufung auf Medien des zionistischen Regimes, dass das israelische Regime infolge des Terroranschlags auf den iranischen Atomwissenschaftler Fakhrizadeh und den Anzeichen dafür, dass die Agenten dieses Regimes an diesem Verbrechen beteiligt waren, die Bereitschaft seines Militärs erheblich erhöht habe. Dieses Regime hatte auch die Sicherheitsmaßnahmen in seinen Botschaften und Konsulaten in verschiedenen Ländern, insbesondere in den VAE, intensiviert. Das israelische Regime warnte zudem die Zionisten vor jeder Reise in die VAE und nach Bahrain aus Angst vor iranischen Vergeltungsmaßnahmen für die Ermordung von Mohsen Fakhrizadeh. Über die großen Besorgnisse der zionistischen Verantwortungsträger diesbezüglich berichtete auch die israelische Zeitung Yediot Ahronot. Irans Parlament billigt Entwurf strategischen Aktionsplans gegen Sanktionen. Das iranische Parlament hatte den Entwurf eines strategischen Aktionsplans, der darauf abzielt, den gegen das iranische Volk verhängten Sanktionen entgegenzuwirken und die Interessen des Volkes zu wahren, mit überwältigender Mehrheit gebilligt. In einer öffentlichen Parlamentssitzung am Dienstag stimmten 251 von 260 anwesenden Abgeordneten für den Gesetzesentwurf, der, falls er angenommen wird, die iranische Regierung dazu verpflichtet, weitere Verpflichtungen Irans im Rahmen des Internationalen Atomabkommens von 2015 auszusetzen. Die Einzelheiten des Entwurfs werden in einer zweiten Lesung überprüft. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass die iranische Atomenergieorganisation jährlich mindestens 120 Kilogramm auf 20% angereichertes Uran produziert und innerhalb von 2 Monaten nach Verabschiedung des Gesetzes im Land lagert. Dieser Gesetzesentwurf wurde nach dem Attentat auf Mohsen Fakhrizadeh, dem bekannten iranischen Nuklear- und Verteidigungswissenschaftler, am vergangenen Freitag verabschiedet. In der Parlamentssitzung sprach Abulfazl Amoui, der Sprecher des Nationalen Ausschusses für Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, über die Sperren des Atomprogramms des Landes und die Verfolgung der Ziele von Märtyrern der iranischen Atomindustrie wie Fakhrizadeh. Das Atomprogramm muss den Bedürfnissen unseres Landes entsprechen, Nach der Genehmigung des Gesetzesentwurfs erwarten wir, dass das Atomprogramm gestärkt und weiterentwickelt wird und dass dieser Trend sich beschleunigt, fügte er hinzu. Der Plan zielt laut Amui auch darauf ab, die Verhängung von Sanktionen gegen das iranische Volk zu einer kostspieligen Maßnahme für westliche Länder zu machen. US-Präsident Donald Trump kündigte im Mai 2018 einseitig die Mitgliedschaft im Atomabkommen von 2015. Seit seinem viel kritisierten Ausstieg hat Washington versucht, die verbleibenden Unterzeichner daran zu hindern, ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA nachzukommen und will damit das historische Abkommen vernichten, das allgemein als Gewinn internationaler Diplomatie angesehen wird. Da die europäischen Vertragsparteien es versäumten, ihren Verpflichtungen nachzukommen, beschloss die Islamische Republik Iran im Mai 2019, ihre JCPOA-Verpflichtungen gemäß den Artikeln 26 und 36 des Abkommens, das die gesetzlichen Rechte Teherans abdeckt, schrittweise auszusetzen. Wien am 16. Dezember Gastgeber der gemeinsamen JCPOA-Kommission. Die EU hatte von der Ausrichtung einer Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien berichtet, mit einer voraussichtlichen Sitzung dieser Kommission auf Ministerebene. Einem Bericht des EU-Informationsbüros zufolge soll die Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission unter Leitung von Helga Schmidt, der Stellvertreterin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, und in Präsenz der Vertreter Russlands, Großbritanniens, Deutschlands, Frankreichs, Chinas und Irans am 16. Dezember 2020 in Wien stattfinden. Dem Bericht zufolge stehen auf der Tagesordnung für diese Sitzung Bemühungen zum Erhalt des Atomabkommens durch effektive Methoden für eine vollständige Umsetzung durch alle Seiten und die Bereitschaft zum Meinungsaustausch auf Ministerebene. Die letzte Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission fand am 1. September 2020 in Wien statt. Die Europäische Union und die Europäische Troika, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, haben nach dem illegalen Austritt der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran am 8. Mai 2018 versprochen, dieses Abkommen aufrechtzuerhalten, indem sie die wirtschaftlichen Interessen Irans aus dem JCPOA garantieren. Bisher wurden jedoch keine wirksamen praktischen Maßnahmen ergriffen. Unter diesen Umständen hat die Islamische Republik am 8. Mai 2019, ein Jahr nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Abkommen und nach der Deutlichwerdung der Unwirksamkeit der europäischen Lösungen zum Ausgleich der wirtschaftlichen Folgen des Ausstiegs der USA für Iran, mit dem ersten von 5 Schritten begonnen, ihre Verpflichtungen entsprechend dem JCPOA zu reduzieren. Iran hat betont, dass Teheran bereit ist, seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA nachzukommen, wenn die Sanktionen aufgehoben werden und das Land aus diesem Abkommen profitieren kann. Saudi-Arabien genehmigt israelische Überflüge. Saudi-Arabien hat in Fortsetzung der Versuche, um die Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime, nun Flüge des israelischen Regimes in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Bahrain genehmigt. Dem Bericht des Senders i24 News zufolge hat das saudische Regime infolge des Drucks der US-Regierung die dauerhafte Erlaubnis für die Nutzung seines Luftraums für israelische Handelsflugzeuge erteilt. Weiter hieß es, dass die Führer des israelischen Regimes um die Hilfe und Intervention der US-Regierung für den Erhalt einer permanenten Überflugerlaubnis gebeten hatten, da die Flugzeuge des zionistischen Regimes keine dauerhafte Erlaubnis hatten, direkt über Saudi-Arabien zu fliegen. Die israelische Webseite i24 News zitierte auch eine namentlich nicht genannte US-Quelle, die erklärte, dass das Problem des Erhalts einer permanenten Überflugerlaubnis über Saudi-Arabien für Flüge in die VAE und nach Bahrain für israelische Fluggesellschaften nach Gesprächen zwischen Jared Kushner, dem Schwiegersohn und leitenden Berater von US-Präsident Donald Trump, und Avi Berkowitz, dem US-Sondergesandten für Nahost, mit saudi-arabischen Verantwortlichen gelöst worden sei. Zuvor hatte Saudi-Arabien zeitgleich mit dem ersten Besuch der US-amerikanisch-zionistischen Delegation in Abu Dhabi von Tel Aviv aus den Flug dieser Delegation durch den saudi-arabischen Luftraum genehmigt. Das saudische Regime, das seit vielen Jahren mit falschen Behauptungen erklärte, ein Unterstützer der palästinensischen Sache zu sein, hat sich nun nicht nur mit einer vollständigen Umkehrung seiner Position und einer offenen Annäherung dem zionistischen Besatzerregime zugewandt, sondern ist auch in Konfrontation mit den Palästinensern geraten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 2 Grad, Mashhad 6 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am Freitag wurde der Leiter der Abteilung für Forschung und technologische Erneuerung im iranischen Verteidigungsministerium, Professor Mohsen Fakhrizadeh, ums Leben gebracht. Dies im Iran zu bewerkstelligen, noch dazu in der Nähe von Teheran, bedarf großer logistischer Fähigkeiten, einschließlich hochauflösender Weltraumkameras, die Echtzeitbilder in die beteiligten Lagezentren liefern, meint Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, im Interview und beschuldigt eindeutig Washington und Tel Aviv in diesem Mordfall. Heute hören Sie den dritten und letzten Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Marcel, Sie sagten auch eingangs zu Recht, dass der gewählte US-Präsident Joe Biden Wiedereinstieg in das Atomabkommen aus dem Jahre 2015 in Aussicht gestellt hat. Wobei der israelische Ministerpräsident total dagegen ist. Wie geht es hier weiter?
Ja, das wird interessant. Erstmal natürlich muss der amtierende Präsident sozusagen mit seinen ganzen Ansprüchen irgendwie weggeräumt sein. Das wird ja sehr spannend. Wir haben ja dieses berühmte Datum vom 12. 13. Dezember, wo dann eben über die Wahlmänner entschieden wird. Und hier eigentlich spätestens erwarte ich dann tatsächlich eine Einigung, kann aber auch sein, dass Trump das durchbricht. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass er das tut. Ich würde es ihm raten. Wenn ich Trump wäre, würde ich das natürlich durchbrechen, dieses Datum. Und da würde ich keine Sekunde Frieden lassen. Aber tatsächlich schaue ich mir den Fortgang dieses Tauziehens um die amerikanische Präsidentschaft an und habe nicht den Eindruck, dass Trump hier siegreich bleiben kann, weil man die Handschrift der tatsächlichen Herrscher Amerikas sehen kann. So, jetzt zu Ihrer Frage. Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Natürlich ist Biden bekannt, dass viele Verbündete, gerade auch in Europa, beunruhigt sind und das auch nicht mitmachen gerne, was Trump da im Nahen Osten getan hat, insbesondere mit Israel und mit der Rechteverletzung der Palästinenser und viele andere Dinge, die er getan hat und die Rechte anderer Völker verletzen. Sagen wir mal, im Irak das Vorgehen, dann in Syrien sowieso mit eigenen Truppen, die da nichts zu suchen haben, nicht eingeladen sind. Und auch daran kann sich ein Weltkrieg entzünden, weil da auch russische Truppen rumfahren, in den letzten Tagen gerade sehr aktiv in Gegenden, in denen normalerweise die USA für Ruhe gesorgt haben, haben jetzt bei Abu Kamal im Südosten Syriens, an dieser komischen nicht offiziellen Demarkationslinie zwischen den Syrian Defense Forces, amerikanisch unterstützt, und der syrischen Armee unter Assad Ruhe geschaffen mit den iranischen Milizen, die da stationiert sind. Also ganz, ganz schwierige Verwicklungen. Hier möchten viele Verbündete der USA, dass Washington sich wieder wie ein zivilisiertes Land aufführt, was so internationale Verpflichtungen angeht. Und Biden weiß das und deswegen hat er das in Aussicht gestellt. Das ist seine Art, überzeugend zu wirken als Präsidentschaftskandidat, der er ja immer noch ist. Und das sind die problematischen Dinge, dass man eben im Grunde ja weiß, worum es geht. Der Iran darf nicht vernünftig und ruhig und friedlich in der Welt leben, solange in den USA ein zionistisch beherrschter Deep State am Werke ist. Wird der Iran unterdrückt werden? Werden die Verbündeten des Iran unterdrückt werden? Wird ein Kleinkrieg geführt gegen die Menschen an jeder sich denkbar zeigenden Stelle? Und sind alle Erklärungen, dass man ja nur das angebliche Mullah-Regime in Teheran treffen wolle, aber nicht die Menschen, erweist sich ganz eindeutig als ein fauler Spruch, denn es leidet das iranische Volk erheblich und jetzt unter Covid natürlich noch mehr als vorher unter diesen sagenhaften, vollkommen gesetzlosen Sanktionen, die da seit Jahrzehnten eben veranstaltet werden aus Washington. Das ist die Lage. Biden kann dagegen nichts machen. Er kann jetzt hier solche Dinge in Aussicht stellen. Aber das bedeutet, dass praktisch der Iran seine angereicherten Uranmassen, 2,4 Tonnen höre ich hier aus westlichen Quellen, dass er die wieder würde vernichten müssen. Er muss wieder alles zurückdrehen und kann dann auch nur, wie soll man sagen, untertänig hoffen, dass der Westen möglicherweise nun im zweiten Gang geneigt ist, dieses Abkommen endlich zu erfüllen. Und deswegen ist mein Gefühl die ganze Zeit, was Biden auch da anbietet, ist ja ganz nett und ist sicher auch besser als das, was Trump zu bieten hatte. Und er steht auch für eine bessere Politik als die, die Trump zu bieten hatte. Aber so wirklich vom Haken gelassen, um das mal salopp zu formulieren, wird der Iran wohl nicht.
Herr Horstel, wir vermissen aber auch hier die Position der europäischen Regierungen. Wir wissen auch jedes Mal, wenn etwas gegen Israel von wem auch immer unternommen wird, da schreien einfach die westlichen Politiker. Aber in dem Fall, in einem solchen Fall, hört man aus dem Westen fast gar nichts.
Ja, die halten sich dann natürlich raus, weil sie auch gar nichts Gutes bewegen können. Sie wissen, dass Donald Trump zu allerhand, wie soll man sagen, unnormalen Aktionen jetzt in den vermutlich letzten Wochen seiner Amtsführung bereit ist und in der Lage und vielleicht auch noch was macht. Das sieht man ja auch an diesem furchtbaren Attentat. Und da wollen sie eigentlich, das ist so wie jemand, der Angst hat, sich an einer schnell drehenden Mechanik die Finger zu verletzen, wollen die ihre Finger nicht in diese Geschichte hineinkriegen, weil sie sagen, naja, warten wir einfach ein bisschen ab, dann kommt Weihnachten, dann haben wir sowieso mit unserer erfundenen Corona-Seuche genug zu tun und dann endlich Ende Januar sind wir den Trump los. Das ist so die stille Hoffnung in den ganzen NATO-Regierungen und dass es dann an dieser Stelle jedenfalls etwas ruhiger werden könnte. Und darum glauben die, so möchte ich vermuten, mit einer starken Neigung zur Faktenlage, dass das Klügste, was man an dieser Stelle ist, einfach seine Klappe halten, nicht eingreifen, nichts sagen, schauen, dass Trump zu einem einigermaßen vernünftigen Ende kommt und dass es dann besser weitergeht und das will man nicht stören.
Herr Horstel, die iranische Regierung oder die iranische Seite kündigte Vergeltung an. Was für eine Vergeltung es sein kann? Wie wird dann die Reaktion aus den westlichen Staaten, vor allem aus den USA, aber auch aus Israel sein?
Ja, auch das ist ja relativ klar. Wenn die Aktion erfolgt, solange Trump noch regiert, ist praktisch alles möglich. Ja, das weiß man nicht. Wenn die Aktion später erfolgt und trifft nicht das israelische Territorium, sondern andere israelische Interessen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das hingenommen wird. Ich war auch recht, wie soll man sagen, bestätigt eigentlich in meiner Analyse in der Reaktion Israels auf die Ermordung des hervorragenden Generals Soleimani, als im eindeutig der Iran hier amerikanische Interessen im Irak, im Nachbarland, im befreundeten, im eng befreundeten, im Iran eng befreundeten Nachbarland Irak angegriffen hat, recht erfolgreich auch, und hat hier die amerikanischen Truppen getroffen und auch klar gemacht, dass sie zum Beispiel den deutschen Anteil an dieser ganzen Operation im Irak nicht gutheißen. Und man hat das akzeptiert. Man hat das in Europa akzeptiert. Man fand die Ermordung dieser beiden Generale, die auch noch eng befreundet waren und zwei hervorragende Männer sind, der Iraker auch, fand man das nicht in Ordnung, wie hier vorgegangen worden ist mit dem Bombardement durch Trump und hat dann eben entsprechend die iranische Reaktion hingenommen. Und es könnte durchaus sein, dass man das bei einer iranischen Reaktion, die eben dann eine entsprechende Begrenzung zeigt, auch so sehen könnte, sodass hier nicht zu befürchten ist, dass es eskaliert. Wenn allerdings, das ist immer die Voraussetzung, der Iran sich weiterhin so extrem und über die Maßen zurückhaltend verhält wie in den letzten Jahrzehnten.
Herr Hotel, lassen Sie uns zum Schluss kommen und nochmals die Frage oder wie immer die Frage an Sie stellen. Wie sehen Sie die Perspektive der, nun der Lage in der Nahostregion?
Ich sehe eine bessere Situation als unter Trump, auf jeden Fall. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob weiterhin die US-Truppen in Syrien so schwach sein sollen, wie Trump das gemacht hat. Da bin ich mir keineswegs sicher. Es wird auch viel damit zu tun haben, wie Washington mit Ankara, mit den türkischen NATO-Verbündeten umgeht. Denn dieser Umgang ist einfach in den letzten Jahren schon unter Obama miserabel gewesen. Ein Putsch. Versuch in der Türkei, ausgehend von einer Bewegung, der Gülen-Bewegung, die in den USA ausgerechnet auch noch in der Nähe des CIA-Hauptquartiers lebt, das ist alles ein bisschen, das ist untragbar eigentlich und das kann eskalieren, da weiß man nicht, was passiert, aber ich erwarte eine Verbesserung durch einen Personalwechsel im Weißen Haus, den sehe ich kommen. Und auch das wird der Iran sich nicht verbauen wollen, denke ich einmal. Man wird hier weiter kluge und langfristige Politik betreiben, die in den letzten 40 Jahren außenpolitisch so erfolgreich war. Und schauen wir einmal, ob sich das tatsächlich so bewahrheitet, weil Biden darf, was er angekündigt hat.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Sean.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Sitten und Bräuche.
Sie wissen es, wir informieren zurzeit über das Brauchtum in Kurdistan, jener prächtigen Provinz im iranischen Westen. Worüber wir noch nicht sprachen, ist die kurdische Folklore-Dichtung, also Geschichten, Märchen, Sagen, Gedichte, die von Mund zu Mund weitergegeben werden. Und sie, die kurdische Folklore-Dichtung, ist reich und vielgestaltig, wie die der anderen iranischen Volksgruppen auch, und zieht und zog das Interesse so manchen ausländischen Literaturwissenschaftlers und Völkerkundlers auf sich. Oskar Mann, bekannter deutscher Orientalist und Iranbesucher, der zur Zeit Fadali Shahs, eines Rajaren-Kaisers, dieses schöne Land bereiste, hat seinerzeit einen Teil der kurdischen mündlichen Volksliteratur gesammelt und als Buch herausgegeben, das heute als schriftlicher Beitrag im Zusammenhang mit der kurdischen Folklore-Dichtung dient.
Wie gesagt, zur kurdischen Folklore-Dichtung gehören Legenden, Sagen, Erzählungen, Märchen, Gedichte, Sprichwörter, Rätsel, Lieder, Kinderspiele. Im Rahmen dieser Beitragsreihe können wir natürlich nicht alles detailliert eingehen, doch einiges möchten wir schon als Beispiel nennen.
Typisch für die kurdische Folklore ist das sogenannte Beit. Darunter ist eine ganz spezielle Liedart zu verstehen, die vorwiegend im nördlichen Kurdistan üblich ist. Diese Beit, ziemlich lange Lieder, die von Wandersängern vorgetragen werden, sind im Grunde vertonte Erzählungen und fest verwoben mit dem Leben der Kurden. Worüber diese Beit erzählen?
Nun, über das Leben, aus dem Leben der Kurden. Sie sind sozusagen als Widerspiegelung der kurdischen Lebensart und Lebensgeschichte zu verstehen. Über Helden und Heldentum berichten sie, ganz abgesehen von religiösen Inhalten und tiefen mystischen Gedanken. Lyrik und Poesie in ihrer schönsten Form sprechen sie in ihnen mit. Und auch die Minne, die Liebe, kommt in ihnen nicht zu kurz. Um was es aber immer geht, ist im Lied auf Menschlichkeit, auf ethische Werte aufmerksam zu machen.
Das heißt, wir wollen etwas vermitteln, eine Botschaft. Eine Botschaft religiösen Gepräges, sie sind Erinnerung an das, wozu die Religion aufruft, nämlich dazu, sich um eine edle Gesinnung zu bemühen, um Nachsicht, Treue, Aufrichtigkeit, um praktizierte Nächstenliebe, Opfermut, darum Einsatz und Leistungen auch der anderen anzuerkennen und vor allen Dingen Gott dankbar zu sein.
Das Märchen nimmt in der kurdischen Folklore-Literatur einen ganz besonderen Platz ein. Allerdings ist dies nicht nur bei den Kurden so, sondern trifft für die iranische Folklore-Dichtung ganz allgemein zu. Und sicherlich ist es überall auf Erden so. Denn das Märchen ist die Resonanz des täglichen Lebens, der Geschichte des Denkens eines Volkes, einer Volksgruppe, wo auch immer.
Das kurdische Märchen in der kurdischen Originalsprache erzählt, ist nicht so leicht und zwar sinngetreu in andere Sprachen zu übersetzen. Darum, weil die Originalbegriffe und Ausdrücke so fein und vieldimensional sind, dass es recht schwer fällt, wenn es überhaupt möglich sein sollte, entsprechende, wirklich gleichbedeutende Begriffe in der anderen Sprache zu finden.
Jedenfalls aber ist es auch bei dem kurdischen Märchen so, dass Tiere, Tiergestalten, menschliche Charaktere bzw. Eigenschaften und Besonderheiten der verschiedenen Gesellschaftsschichten verkörpern. Bisweilen ist es in den Märchen so, dass ein kleines, unauffälliges Tierchen erstaunliche Dinge vollbringt und beispielsweise einen bösen Tyrannen in die Knie zu zwingen vermag. Auch das Märchen wie das Beit birgt eine Botschaft in sich und dies zu veranschaulichen eine kleine Geschichte.
Da war einmal ein Wolf, ein hungriger Wolf. Tagelang hatte er nichts Vernünftiges in den Magen bekommen. Hungrig und ermattet kam er an einer Siedlung vorbei. Und wie er so vorbeischlich, fiel sein Blick auf einen Hühnerstall. Und da er seiner Art gemäß nicht anders konnte, drang er in den Hühnerstall ein, packte sich den Hahn und nahm Reißaus.
Die Leute der Siedlung hatten das aufgeregte Gegacker der Hühner gehört, eilten herbei, begriffen, was geschehen war und liefen hinter dem Wolf her, auch die Hunde. Der Wolf aber rannte um sein Leben, quer durchs Feld, durch eine Wiese, dann den Hang eines Hügels hinauf und versuchte, sich vor seinen Verfolgern in Sicherheit zu bringen. Das Gekläff der Hunde und Schreien und Schimpfen der Leute hinter ihm zerrte an seinen Nerven. Er glaubte, wahnsinnig zu werden.
Dann aber hatte er es geschafft. Der Hügel war überwunden. Er lief ihn an der anderen Seite hinunter, durch das Dickicht in der Ebene hindurch und dann einen anderen Berg wieder hinauf, versteckte sich eine Zeit lang zwischen Felsen und rannte weiter. In einer Lichtung stieß er auf einen schlafenden Fuchs. Der Wolf setzte, japsend und fast außer Atem, an ihm vorbei. Der Fuchs wurde wach, sah den Wolf mit dem Hahn im Mund und rief:
»Guter Freund, was rennst du so? Ist dir jemand auf den Fersen?«
Der Wolf erklärte ihm den ganzen Sachverhalt und fügte hinzu:
»Ich hab doch nur Mundraub begangen. Doch sie hetzen hinter mir her, als ob der Hahn ein besonders schwerer und prächtiger Hahn wäre. Sie schreien wild durcheinander und wollen ihn zurückhaben. Sagen, er sei ein wertvoller Hahn und wiege viel.«
Der Fuchs, schlau und verschlagen, meinte:
»Lass mal sehen, ich will prüfen, wie schwer der Hahn ist.«
Und der einfältige Wolf ging auf seinen Vorschlag ein, legte den Hahn ab in der Annahme, der Fuchs würde nun dessen Gewicht fechteln wollen. Doch wie erstaunt war er, als er sah, wie der Fuchs den Hahn ergriff und mit ihm fortrannte.
Und die Moral von der Geschichte? Traue den Halunken nicht.
So, und das war's dann für heute. Mit einem kurdischen Sprichwort wollen wir uns verabschieden.
Sei in deinem Miteinander mit deinen Mitmenschen stets ausgeglichen. Achte auf Ausgewogenheit und falle nicht von einem Extrem ins andere.
Liebe Zuhörer, es folgte unser letzter Beitrag unter dem Titel »Flüchtlinge, ein Dilemma, das sich aus der Politik der USA und ihrer Verbündeten in der arabischen Welt ergibt.« Die internationale Konferenz über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge fand am 11. und 12. November 2020 in der syrischen Hauptstadt Damaskus statt. Aus diesem Grund wollen wir in diesem Programm die Situation der Flüchtlinge aus den drei Ländern Syrien, Jemen und Irak und die damit verbundenen Herausforderungen beleuchten. Syrien ist seit 2011 Zeuge eines Krieges gegen Terroristen. Die Terroristen, die in Syrien gegen die syrische Regierung kämpften, sind Staatsbürger von mehr als 80 Ländern. Einige dieser terroristischen Gruppen kämpfen immer noch gegen die syrische Regierung und ihre Verbündeten, insbesondere in Idlib, in Nordwestsyrien. Im letzten Jahrzehnt, an dessen Ende wir uns befinden, wurden rund 12 Millionen Syrer zu Flüchtlingen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte kürzlich, dass es außerhalb Syriens mehr als 6,5 Millionen syrische Flüchtlinge gebe, von denen die überwiegende Mehrheit arbeitsfähige Bürger seien, die zum Wiederaufbau ihres Landes beitragen könnten.
In den beiden letzten Jahrzehnten war auch der Irak Zeuge von Krieg, Terror- und Bombenanschlägen sowie eines Krieges gegen die IS-Terrormiliz. Die genaue Anzahl der irakischen Flüchtlinge ist nicht bekannt, aber laut offiziellen Statistiken lag die Zahl der vertriebenen Iraker in den letzten Jahren aufgrund von IS-Terroranschlägen im Irak bei rund 5 Millionen. Karim An-Nouri, der stellvertretende Leiter des irakischen Ministeriums für Flüchtlinge, erklärte kürzlich, die Zahl geflüchteter oder obdachloser Familien liegt derzeit bei rund 50.000. Wenn wir die durchschnittliche Haushaltsgröße im Irak mit 5 Personen veranschlagen, gibt es rund 250.000 Flüchtlinge, von denen sich die meisten in der Region Kurdistan befinden. Mit der Schließung aller irakischen Flüchtlingslager bis Anfang 2021 werden etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge in ihre Heimatorte zurückgeführt, sagte die irakische Ministerin für Vertriebene und Migration, Evan Faer-Jabro, am 8. November 2020. Der Jemen wird seit dem 26. März 2015 von einer Kriegskoalition unter saudi-arabischer Führung angegriffen. Seitdem sind mehr als 5 Jahre dieses ungleichen Krieges vergangen, bei dem die saudisch geführte Koalition von den USA und einigen europäischen Ländern unterstützt wird. Nach neuesten Schätzungen wurden infolge dieses Krieges mindestens 4 Millionen Jemeniten vertrieben. Der größte Teil der Vertriebenen befindet sich jedoch im Inland. UN-Statistiken zufolge ist etwa 1% der Weltbevölkerung auf der Flucht, was etwa 80 Millionen Menschen entspricht. Mehr als ein Fünftel der Flüchtlinge auf der Welt sind Bürger der drei Länder Syrien, Irak und Jemen. Und dies ist zweifellos das Ergebnis der Politik des Westens, insbesondere der USA und ihrer Verbündeten in der arabischen Welt, allen voran Saudi-Arabiens. Die geflüchteten Menschen sind mit großen Problemen konfrontiert. Und sie bringen auch viele Probleme für die Aufnahmeländer mit sich. Sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres Landes sind diese Flüchtlinge mit erheblichen Problemen in den Bereichen Lebensunterhalt, Gesundheit, Menschenwürde und Bildung konfrontiert. In Bezug auf den Lebensunterhalt ist der Zugang zu Nahrungsmitteln ein großes Problem. Und Hunderttausende Flüchtlinge sind dringend auf Nahrungsmittelspenden angewiesen. Dies ist insbesondere auch bei der vertriebenen jemenitischen Bevölkerung der Fall. Mangel an Kleidung und Trinkwasser sind weitere große Probleme der Vertriebenen. Dazu kommt, dass viele Flüchtlinge nicht einmal ein Dach über den Kopf haben. Die meisten vertriebenen Syrer leben in Flüchtlingslagern im Libanon, in der Türkei und in Jordanien. Ein großer Teil von ihnen schließt sich aufgrund finanzieller Probleme extremistischen Gruppen und Milizen an, was auch dazu führt, dass ein Großteil dieser Flüchtlingsgruppe ihr Leben verliert. Ebenso sind Flüchtlinge im Bereich Gesundheit und Hygiene mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert, weil ihnen zumeist der Zugang zu ausreichend Wasser, gesunden Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser unmöglich ist. Auf der anderen Seite werden Flüchtlinge, insbesondere Frauen und Mädchen, nicht menschenwürdig behandelt und sie werden auch von der Bevölkerung des Fluchtlandes, insbesondere von Soldaten in den Grenzgebieten, vergewaltigt und entehrt. Vertriebene Mädchen werden oftmals auch wie Waren oder als Sklavinnen gehandelt. Im Bildungsbereich ist die Situation der Flüchtlinge ebenfalls besorgniserregend, vor allem auch, weil etwa die Hälfte der Flüchtlinge jünger als 17 Jahre ist. Ein großer Teil dieser Menschen ist von Bildung ausgeschlossen und alle Erwartungen der Flüchtlingskinder im Bildungsbereich müssen reduziert oder aufgegeben werden. Die Aufnahmeländer werden durch die Flüchtlinge ebenfalls vor große Herausforderungen gestellt. Beispielsweise erhöhen sich durch den Bevölkerungszuwachs vor allem in Grenzgebieten, die Mieten und die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen wie Wasser und Strom. Gleichzeitig verursachen sie viele gesellschaftliche Probleme für die Aufnahmeländer. Daher haben Länder wie der Libanon und Jordanien wiederholt die Rückkehr der vertriebenen Syrer in ihre Heimat gefordert. In diesem Zusammenhang bezeichnete der libanesische Außenminister Shabel Wahbah die Anwesenheit von Flüchtlingen als eine schwere Belastung für den Libanon in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht und forderte verstärkte internationale Anstrengungen, um eine sichere Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat zu gewährleisten. Neben den erwähnten Herausforderungen für die Flüchtlinge stehen diese auch vor politischen Herausforderungen, deren Folgen noch größer sind als die der genannten Probleme. Eines der wichtigsten Themen, das von den syrischen Verantwortungsträgern bei der internationalen Konferenz über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge angesprochen wurde, war die politische Ausnutzung der Flüchtlinge in einigen Ländern. Die internationale Konferenz über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge mit dem Ziel, die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat zu ermöglichen und zu erleichtern, fand am 11. und 12. November in der syrischen Hauptstadt Damaskus statt. Daran nahmen Vertreter aus 27 Ländern und von 12 internationalen Organisationen teil. Auf der Konferenz sagte der syrische Präsident Bashar al-Assad, dass die westlichen Länder das Thema der syrischen Flüchtlinge für politische Zwecke ausnutzen. Er hob hervor, durch Beeinflussung und Einschüchterung verhindern diese Länder die Rückkehr der Flüchtlinge in ihr Heimatland. Der libanesische Außenminister Shabel Wahbah erklärte, dass der Mangel an einem umfassenden internationalen Willen und aufrichtigen Absichten die Rückkehr der Flüchtlinge verhindere. Der russische Präsident Wladimir Putin kritisierte vor Beginn der Konferenz in einer Videokonferenz mit dem syrischen Präsidenten al-Assad ebenfalls die politische Ausnutzung von Flüchtlingen durch einige Länder. Der stellvertretende syrische Außenminister Ayman Susan erklärte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate zuvor angekündigt hatten, an der internationalen Konferenz über die Rückkehr von Flüchtlingen in Damaskus teilzunehmen, sich jedoch unter dem Druck der USA letztendlich geweigert hätten, dort zu erscheinen. In Wahrheit ist das Flüchtlingsproblem zu einem Instrument für Erpressung und Druck geworden. Zum Beispiel hat die Türkei wiederholt die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihr Heimatland verhindert und westlichen Ländern gedroht, die Flüchtlinge nach Europa zu schicken, wenn sie die Türkei nicht unterstützen und nicht mit ihr zusammenarbeiten. Die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien versuchen ihrerseits ebenfalls, die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat zu behindern oder die Flüchtlinge unter Druck zu setzen und zu schikanieren, wodurch sie von der syrischen Regierung Zugeständnisse erwarten, um ihre militärische Niederlage auszugleichen. Saudi-Arabien nutzt im Jemen dasselbe Verhaltensmuster, um Druck auf die Ansarullah-Bewegung und ihre Verbündeten auszuüben und die jemenitische Öffentlichkeit gegen diese Widerstandsbewegung aufzubringen. Diese politische Erpressung ist zu einem wichtigen Hindernis für die Rückkehr syrischer und jemenitischer Flüchtlinge in ihre Heimat geworden. Ein Problem, das auch auf der internationalen Konferenz über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge hervorgehoben wurde.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.